Der libertäre Radio-Podcast vom anarchistischen Radio Berlin.
Jeden Monat mit den ernsten und den skurrilen Themen aus aller Welt.
Aus libertärer Perspektive.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres libertären Radio-Podcasts. Wir steigen einfach mal direkt ein. Das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist Südafrika. Da gibt es ja seit längerem jetzt einen wilden Streik. Dutzende von Menschen sind erschossen worden. Was passiert denn da eigentlich genau?
Ja, angefangen hat der Streik in einer Mine der Firma Lonmin in Marikana und inzwischen ist er quasi auf die gesamte Bergbauregion ausgeweitet. Zum Beispiel in Rustenburg oder Orkney hat man irgendwie in der Presse öfter mal gelesen von dem Streik und Repressionen dagegen. Und überall kam es auch zu Eingriffen von Firmen, die halt den Status quo sichern sollen und der Polizei. Und Menschen sind dabei getötet worden und ja, vor allem erschossen.
Der Konflikt geht ja schon sehr lange. Welche Forderungen gibt es da und gehen die MinenbetreiberInnen nicht darauf ein oder?
Angefangen hat der Streik Mitte August und zwischendurch gab es auch immer wieder Meldungen, dass er eigentlich schon wieder vorbei sei, aber dann flackert es doch immer wieder irgendwo auf. Und Aufhänger war natürlich, wie bei den meisten Streiks, der Lohn, also die Forderung nach mehr Lohn, stand halt am Anfang. Aber was die Leute auch bewegt hat, waren die schlechten Sicherheitsbedingungen und generell auch die Lebensbedingungen, nicht nur was die Arbeit betrifft. Auch gerade der wilde Streik kann dazu genutzt werden, auch diese Dinge anzuprangern, also nicht nur die Arbeitsbedingungen und auch zu zeigen, dass man sie nicht hinnehmen will.
Also es stimmt natürlich, wenn Gewerkschaften das Mittel des Streiks einsetzen, geht es ja meist nur um Lohnerhöhungen. Und wenn dann ein Kompromiss mit den Besitzenden gefunden wird, also sozialpartnerschaftlich, wie es in Neudeutsch heißt, dann ist ja meistens alles wieder gut.
In Südafrika gab es mit der NUM eine mitgliederstarke Gewerkschaft, mit der die Arbeiterinnen aber immer unzufriedener wurden. Zu Zeiten der Apartheid haben sie noch sehr dicht an den Bedürfnissen der Mitglieder sich orientiert. Aber nach und nach tauchte immer mehr das übliche Phänomen auf, dass nicht mehr so klar war, für wen sie eigentlich arbeiten, welche Interessen sie eigentlich durchsetzen. Und es kam halt auch zu einem Seitenwechsel von Gewerkschaftsfunktionären. Es kam dann anfangs aber nicht gleich zu einem wilden Streik deswegen, sondern es wurde erstmal eine andere Gewerkschaft, die etwas radikaler ist, gegründet, die AMCU. Aber mit dieser wollten die Minenbetreiber nicht verhandeln. Und am Streik beteiligt sind nun Mitglieder beider Gewerkschaften, aber auch Menschen, die sich gar nicht gewerkschaftlich organisieren wollen.
Aber organisieren sie sich denn überhaupt? Denn wenn nicht, ist es ja auch ein bisschen schwierig, aus den Strukturen, die sie ja ablehnen, herauszukommen.
Ja, ich habe gehört und gelesen, dass sich die Streikenden und auch ihre Familien in Versammlungen organisieren. Wenn das nicht passiert wäre, könnten die Streiks ja auch gar nicht so lange andauern. Die Konsequenzstreikenden bekommen ja gar keinen Lohn mehr, wenn sie nicht gleich entlassen wurden. Und ich denke, dass man die starke Repression auch nur aushält, wenn man Verantwortung füreinander übernimmt und sich regelmäßig austauscht. So können Strukturen zur gegenseitigen Hilfe geschaffen werden. Das betrifft nun wahrscheinlich erstmal die Ernährung und Sorge um Kranke und Verletzte. Das ist für viele auch gar nicht so neu, denn die Benachteiligungen während der Apartheid wurden auch durch Selbstorganisation und Widerstand im Rahmen des Möglichen halt versucht auszugleichen.
Ja, ich habe gehört, dass auch Frauen natürlich Repressionen zu spüren bekommen. Nicht nur, dass sie sich um verletzte Männer und gleichzeitig ja auch noch um alle anderen lebenserhaltenden Dinge kümmern müssen. Es ist ja auch ständig irgendwie Polizei in ihren Wohnsiedlungen unterwegs. Die kommen einfach in die Häuser, machen Stress und es kommt auch zu Vergewaltigungen. Außerdem berichten Frauenrechtsorganisationen, dass viele Frauen direkt in die Minen gehen, um sich dort zu prostituieren, beziehungsweise auch viele dazu gezwungen werden. Und organisieren sich die Frauen auch irgendwie?
Ja, ich weiß zum Beispiel von Unterstützungsgruppen speziell für Frauen, zum Beispiel in Marikana, das Marikana Women's Solidarity Forum, zu dem sich bereits existierende Frauenrechtsgruppen zusammengeschlossen haben. Übrigens unter den Verletzten, die versorgt werden müssen, befinden sich auch Frauen, die ebenfalls angeschossen wurden.
Die Streiks scheinen also wirklich eine recht große Bedeutung für die sozialen Bewegungen in Südafrika zu haben, oder?
Es sieht so aus, als seien zumindest die Leute, die in dem Bergbaugebiet leben, in die Streiks involviert und motiviert für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen zu kämpfen. Ich denke, das wird mindestens an Südafrika nicht spurlos vorüberziehen. Was ist der Hintergrund? Drei Aktivistinnen der Punkband Pussy Riot wurden wegen einer Aktion in einer Moskauer Kirche verurteilt.
Und was passiert nun, wenn die Stadt Wittenberg diese drei für einen kirchlichen Preis vorschlägt?
Ja genau, es gibt einen Aufschrei der Kirche. Doch warum eigentlich?
Die Antwort des Wittenberger Theologen Friedrich Schorlemmer fällt eindeutig aus. Die Aktion sei geschmacklos, unerträglich und definitiv nicht preiswürdig.
Mir scheint eher, dass die Kirche mit aller Macht verhindern möchte, dass die Kritik, die Pussy Riot eben auch mit dem Lied äußert, dass nämlich die Macht eines Putin sehr eng mit der Kirche verquickt ist, in diesem Fall der orthodoxen russischen Kirche, auch hier ankommt.
Putin, пошел нахуй! Ой, Putin, hörst du uns! Ой, Putin, hörst du uns!
Und was ist denn mit Putin und seiner Reaktion?
Hören wir einfach mal rein, was ein Aktivist in den USA dazu sagte.
The fact that Pussy Riot is in prison for what they've done is ludicrous. It makes Vladimir Putin.
Die Tatsache, dass Pussy Riot für ihre Aktion im Gefängnis sitzen, ist aber witzig. Wladimir Putin sieht sehr schwach aus. Er sieht sehr klein aus. Es sieht so aus, als ob er gemerkt hätte, dass es ihm in den Augen vieler, wenn nicht der meisten Menschen in Russland, an Legitimität fehlt.
Ach ja, und der Preis ging dann schließlich nicht an Pussy Riot.
Quer.
Quer.
Queer.
Quer.
Quer.
Queer.
Queer.
Quer.
Quer gelesen.
And now for something completely different.
Nachrichten mal anders gelesen. Damit kommen wir zum Wirtschaftskommentar. Für die Pharmaindustrie sind am 22. Oktober zwei wegweisende Urteile gesprochen worden. Beide betreffen Lance Armstrong.
Erstens entschied der Radsport-Weltverband UCI, dass der US-amerikanische Fahrradunternehmer nicht erlaubte leistungssteigernde Mittel zu sich genommen habe, was durch Indizien und Zeugenaussage klar belegt sei. Und zweitens...
Moment mal, was ist denn jetzt das Problem dabei, wenn ein Unternehmer im marktwirtschaftlichen Wettbewerb seine Leistung zu steigern versucht? Ist das nicht das Ziel aller Unternehmen?
Naja, es geht hier doch um unerlaubte Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmern, die an der Tour de France teilnehmen.
Unerlaubt wohl nur, weil dort eine willkürliche Grenze gezogen wurde, oder?
Na, irgendwo muss ja die Grenze gezogen werden. Wie bekämen wir denn sonst sauberen Sport?
Ach so, um sauberen Sport geht es also. Kurz dachte ich, es ginge um die Gesundheit.
Ja, wohl kaum. Würden sonst die Trainings- und Ausbildungsbedingungen etwa von jungen TurnerInnen nicht strenger kontrolliert?
Na gut, aber jetzt kommen wir wirklich langsam in so einen Gesundheitsbereich. Wir sollten doch beim Wirtschaftsthema bleiben. Was wünscht sich denn die Pharmaindustrie jetzt?
Ich vermute, dass nachdem jetzt die großen Investitionen in Forschung und Entwicklung mitsamt praktischer Testanwendung im Rahmen der Tour de France nicht mehr so die ganz großen Früchte tragen, vielleicht eine offensivere Vermarktung ansteht.
Dann könnte ja auch Lance Armstrong vielleicht all seine Titel zurückbekommen. Dieses Mal bei US Postal, gesponsert von Bayer oder so ähnlich.
Alors, le Tour de France!
Zum Schluss kommen wir noch zum Sport. Was haben wir denn dieses Mal für ein Highlight?
Ja, soeben ist ja die Endrunde der diesjährigen American Gladiators Staffel zu Ende gegangen. Es war spannend wie nie und die beiden Kontrahenten versprachen alles zu geben. Zu nehmen natürlich.
Auf der linken Seite stand der hochverehrte Friedensnobelpreisträger Barack Obama, der in der letzten Staffel als Sieger dieses Showkampfes hervorgegangen war und dieses Mal darum bemüht war, seinen Titel zu verteidigen. In der rechten Ecke stand, oder war das umgekehrt? Na, jedenfalls stand dort der Katastrophengestählte Mitt Romney. Obwohl, hören wir kurz in die historischen Aufnahmen rein. Es scheint so, als ob mit Sandy seine Strategie ein wenig ins Wasser gefallen ist. War vielleicht doch keine so gute Idee, auf einen Katastrophenschutz verzichten zu wollen.
Jedenfalls gewann beim anstehenden Publikumsvotum am Ende der letzten Folge Obama klar mit 61,7% der abgegebenen Wahlmännerstimmen.
Allerdings
erhielt er gemessen an der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen nur 50,6%, Romney 47,9%. Aber nicht alle im Saal gaben auch tatsächlich ihre Stimme ab. Das taten nur rund 57% der Leute, die ein Abstimmungsgerät hatten, weshalb Obama tatsächlich nur von 28,8% gewählt wurde.
Jedoch
ist es so, dass nur 79% der Leute, die zur Nutzung eines Abstimmgeräts berechtigt waren, sich tatsächlich auch dafür haben registrieren lassen. So dass der Anteil von Obama auf die Wahlberechtigten auf 22,8% sinkt.
Nun
haben nicht alle im Publikum, obwohl sie alt genug waren und lange im Studio gewartet haben, den Studiopass oder sie waren wegen des Einschleichens in eine andere Sendung schon mal verwarnt worden, sodass von allen wahlfähigen Personen nur etwa 90% überhaupt wahlberechtigt waren. Vom Gesamtpublikum erhielt Obama daher gerade mal 20,52% der Stimmen.
Jedenfalls
spielt das alles keine Rolle, ist doch nur so ein Showbusiness. Das Programm wird von der Quote bestimmt, nicht von den Publikumswünschen. Wir melden uns bald mit mehr Neuigkeiten aus diesem Kampf der Titanen zwischen Zweien, die sich nichts schenkten. Ich höre gerade aus der Regie, dass es doch große Geschenke gab.
Als Werbemaßnahme im Umfeld dieser American Gladiator Staffel hat Obama 181 Millionen Dollar eingenommen. Und Romney toppte das noch mit 191 Millionen Dollar. Alle Achtung, und wer sagt's denn, von wegen keine Rolle spielen? Das ist doch mal sinnvoll investiertes Geld.
Civilization at last!
Really? I thought this was America.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
In unserer Abschlussrubrik Wo herrscht Anarchie geht es jeden Monat darum, wo überall Anarchie herrschte. Wir schauten ganz genau hin und können es euch jetzt verraten.
Am 16. Oktober herrschte in Marseille völlige Anarchie.
Am 19. herrschte im Keller Anarchie.
Am 2. November wurde darüber debattiert, dass im deutschen Fußball Anarchie herrscht.
Aber auch bei den Zwergseidenäffchen herrschte Anarchie.
Und nicht zuletzt unser Highlight, auch bei Antonia und ihrer Freundin Margarita herrschte plötzlich Anarchie. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer ersten Sendung. Schaut doch einfach im Dezember nochmal rein, wo wir hoffentlich unseren November-Rückblick haben. Weitere Sendungen, Interviews und andere Beiträge findet ihr auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de.